In Mensch und Medizin geht es auch heute ein weiteres Mal um Fragen und Antworten zur sogenannten Corona-Pandemie. Die Verschwörungstheorien von damals, die haben sich längst in vielen Teilen als wahr herausgestellt, auch wenn das längst nicht bei jedem angekommen ist. Die kürzlich aus dem Amt ausgeschiedene Direktorin der amerikanischen Nachrichtendienste Tulsi Gabbard, die sprach kurz vor ihrem Abschied sehr medienwirksam von einem Netzwerk US-finanzierter Biolabore in mehr als 30 Ländern, darunter auch in der Ukraine. Und die Kernaussage dabei: Die Öffentlichkeit wurde über die Entstehung und den Ausbruch des Virus belogen. Bei uns zu Gast ist jetzt der Immunologe Dr. Kai Klapproth. Er hat 20 Jahre lang immunologisch geforscht, war zuletzt Dozent und Mitglied des Akademischen Rates an der Universität Heidelberg und er ist Gründer des Vereins IDA, die Initiative für Demokratie und Aufklärung. Hallo Herr Klapproth, herzlich willkommen.
Hallo, ich grüße Sie.
Ja, also was Tulsi Gabbard da gesagt hat, das haben wir ja schon mal gehört. Ja, wir wurden getäuscht, das Virus stammt aus einem Labor. Wie ordnen Sie das ein, was sie da gesagt hat?
Ich habe tatsächlich meine Schwierigkeiten bei einer ordentlichen Einordnung. Denn zum einen muss man sagen, was Frau Gabbard gemacht hat, Sie sagen recht medienwirksam, auch theatralisch, die letzten Wochen ihrer Amtszeit, sie hat den Finger in die Wunde gelegt. Also sie hat tatsächlich auf wichtige Dinge hingewiesen, nämlich zum Beispiel im Zusammenhang mit Wuhan und Fauci und der teilweise unklaren Finanzierung von unklaren Projekten in China, aber auch ganz generell die US-Finanzierung von Biolaboren in der ganzen Welt, diesen 120 Laboren. Sie hat den Finger in die Wunde gelegt. Sie zeigt, dass hier offensichtlich ein ganz großer Mangel an Transparenz herrscht, den wir nicht haben sollten. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass die Dokumente, die sie uns vorgelegt hat, in weiten Teilen, wie Sie das auch schon angedeutet haben, nicht wirklich neu sind.
Gab es denn da jetzt Beweise oder sind es auch Spekulationen in diesen Aussagen, die sie da getätigt hat?
Na, wenn wir uns mal konkret auf Ihre Angaben zu den biologischen Forschungsförderprogrammen der USA, jetzt speziell in der Ukraine, aber auch weltweit, wenn wir uns das anschauen, dann sie liefert uns 4 magere Folien ihres Büros, in dem Beweise für eine Forschungsförderung vorgelegt wird. Also dass zum Beispiel das US-Verteidigungsministerium bestimmte Infrastrukturmaßnahmen, bestimmte Labore fördert, dass Gelder fließen, allein in die Ukraine offensichtlich 200 Millionen Fördermittel geflossen sind in den letzten Jahren für Forschungsprojekte. Ja, das ist zum einen zur Abwehr von Gefahren, biologischen Gefahren, die im Zusammenhang stehen mit Altlasten der Sowjetunion, aber auch mit neuen Abwehren von zum Beispiel gefährlichen Pathogenen, Influenza-Stämmen und so weiter. Das ist in Teilen nicht neu, denn wir kennen tatsächlich ja auch die Dokumentation des US-Verteidigungsministeriums, das uns schon einige Jahre vorher gezeigt hat, dass hier tatsächlich Hunderte von Millionen fließen in derartige Programme und auch in die Ukraine. Allein 200 Millionen geflossen sind seit ungefähr 2005, seit das Verteidigungsministerium bzw. die USA mit der ukrainischen Regierung damals ein Abkommen geschlossen haben, dass man hier ein sogenanntes Threat Reduction oder Biological Threat Reduction Programm auflegen will.
Woran wird denn dort eigentlich geforscht? Das ist so die eine Frage. Und wieso finanziert die USA das?
Ja, das ist tatsächlich eine wesentliche Frage. Dieses Threat Reduction Programm der Amerikaner existiert eigentlich schon seit den 90er Jahren. Der Zusammenbruch der Sowjetunion und der Zusammenbruch der Warschauer Paktstaaten hat dazu geführt, dass natürlich eine Menge an nicht nur biologischen, sondern auch chemischen, nuklearen Gefahren vermutet wurde in den ehemaligen Ostblockstaaten. Und die Amerikaner haben versucht, mit diesem Programm diese Gefahren ja in gewisser Weise zu kontrollieren oder auch zu beseitigen. Da geht es hier also konkret zum Beispiel um die Beseitigung von biologischen Gefahren, die zum Beispiel aus Biowaffenforschung stammen könnten. Das war der Ursprung des biologischen Threat Reduction Programms. Inzwischen muss man aber sagen, hat sich das ausgeweitet und dieses Selbstverständnis, dass man eigentlich Gefahren auch für die Amerikaner abwehrt, die aus Biowaffenforschung stammen, kommt mittlerweile ein ganz wichtiger Punkt hinzu, nämlich die ganz generelle Gefahrenabwehr, also auch die Abwehr von Gefahren von zum Beispiel neuen Pandemien. Die Finanzierung findet statt, auch ganz konkret mit der Vorgabe, dass man Länder in die Lage versetzen will, zum Beispiel neue Pandemien zu erkennen, neue Erreger zu erkennen, indem man bestimmte, also Biosicherheits-, Biosafety-Maßnahmen schafft, indem man Labore schafft, indem man Menschen ausbildet, Infrastruktur bildet, damit hier eine gewisse Gesundheitsvorsorge gegeben ist. Jetzt ist die Frage natürlich, warum machen die Amerikaner das? Und vor allem die wesentlich, für mich wesentliche Frage ist, warum macht das US-Verteidigungsministerium eigentlich das? Warum investieren die so viele hunderte Millionen? Also wir wissen es mittlerweile, das sagt das Verteidigungsministerium selber, es fließen alleine pro Jahr ungefähr 200 Millionen weltweit in dieses Biological Threat Reduction Programm weltweit, in dem zum Beispiel gefährliche Influenza-Stämme überwacht werden sollen oder erforscht werden sollen. Und das ist eigentlich nicht unbedingt, würden wir jetzt sagen, Aufgabe des Verteidigungsministeriums. Das ist eine wissenschaftliche Aufgabe, die eigentlich auch nur mit ausreichender Transparenz passieren sollte.
Also ich fasse nochmal zusammen, damit wir das ganz klar haben. Ja, also Sie haben gesprochen von so schönen Begriffen wie Gefahren kontrollieren, Sicherheit, Gesundheitsvorsorge, und dann erfahren wir, das Verteidigungsministerium steckt dahinter. Ja, also da könnte man ja als geschulter Kontrafunkhörer sowieso darauf kommen, dass es vielleicht auch um etwas ganz anderes geht. Was ist Ihre Einschätzung? Also worum geht es dort?
Das ist in der Tat die Befürchtung, die man haben kann. Also man kann jetzt mal ganz naiv sagen, das Verteidigungsministerium, also vom Wesen her, hat das mit der Wissenschaft nichts zu tun, ja? Oder zumindest mit unserem Verständnis von freier, offener, weltweit transparenter Wissenschaft sollte das Verteidigungsministerium nichts zu tun haben. Militärische Strategien, also alles, was mit Militär und Verteidigung zu tun hat, ist von vornherein natürlich mit einer gewissen, ja, Intransparenz verbunden. Das ist ja auch ganz klar, das geht aus der Natur der Sache hervor. Jemand, der sich um die Verteidigung kümmert, wird nicht alle Karten auf den Tisch legen. Insofern fragt sich ein Wissenschaftler, so wie ich, ist das wirklich freie, offene und ungefährliche Forschung, die hier betrieben wird, oder steckt hier mehr dahinter? Denn natürlich kann man mit, das ist hier verteidigungspolitisch wichtig, das müssen wir tun, viele Dinge auch im Unklaren lassen, vielleicht auch im Verborgenen geschehen lassen, die wir normalerweise in der zivilen Forschung transparent machen müssten. Also ich selber habe ja auch in der Forschung gearbeitet, auch genetisch, molekularbiologisch, und hier ist es tatsächlich so, es gibt ganz viele Regularien, die wir einhalten müssen, und dazu gehört auch zum Beispiel das Offenlegen. Also wenn immer Sie mit einem genetisch veränderten Organismus arbeiten wollen, müssen Sie das ganz eindeutig auch den Behörden vorlegen. Hier kann nichts verborgen bleiben. Und die Frage, die sich stellt, ist, wenn das Verteidigungsministerium jetzt Forschungsprogramme, vor allem in so Staaten wie der Ukraine, aber auch in anderen Staaten wie Armenien, Aserbaidschan, Rumänien, aber auch in Afrika, Gabun, Kenia, Liberia, überall werden in solchen Ländern Forschungslabore aufgebaut, Forschungsförderprogramme initiiert und bezahlt, da fragt man sich, was läuft da wirklich ab? Und da muss man leider sagen, die Folien von Frau Gabbard, die sie uns gegeben hat, die geben uns zwar einen kleinen Ausblick darauf, was hier vielleicht ablaufen könnte, aber es ist einfach viel zu wenig Material, an das wir jetzt gekommen sind, um wirklich beurteilen zu können, wie groß das Ganze ist und was dahinter steckt.
Ja, wenn man nochmal auf die Äußerung von Frau Gabbard schaut, also was wollte sie damit erreichen, könnte man sich fragen. Ist das nun ein Zeichen, dass die USA beginnen, sich vielleicht ernsthaft mit dem Risiko dieser Forschung auseinanderzusetzen, oder war das etwas Persönliches? Also wie würden Sie das einschätzen?
Das ist wirklich eine sehr interessante Frage. Es scheint so, als ob die US-Amerikaner sich jetzt tatsächlich intensiver mit den Gefahren, auch mit der Gain-of-Function-Forschung und der Finanzierung von solchen internationalen Forschungsvorhaben auseinandersetzen. Es gab ja 2025 unter Trump die Anordnung, dass man diese Art der Forschung, also vor allem auch die Gain-of-Function-Forschung, sehr viel genauer kontrolliert. Vor diesem Hintergrund sind jetzt auch die Bemühungen von Frau Gabbard zu beurteilen. Frau Gabbard hat schon vor vielen Jahren, also vor 3, 4, 5 Jahren, intensiv immer auf dieses Thema hingewiesen, die Gefahren, ja, dieser internationalen Forschung, wie Sie es auch angedeutet haben. Wir haben mittlerweile sehr viel mehr Hintergründe auch über den Ursprung von SARS-CoV-2 und die Verbindungen von US-Unternehmen und der US-Organisation und des Verteidigungsministeriums mit Wuhan. Also ich glaube tatsächlich, es gibt sicher Kräfte hier in der US-Administration, die die Gefahren erkannt haben und die hier Aufklärung sich wünschen. Ich würde auch Frau Gabbard durchaus unterstellen, dass sie das möchte, und sie hat, wie gesagt, auf ganz wichtige Punkte hingewiesen, nämlich auf die mangelnde Transparenz. Warum sie aber dann trotzdem eigentlich nur relativ schlechte und leider muss man sagen auch schlecht gemachte und sehr unzureichende Dokumente veröffentlicht hat, ist für mich rätselhaft. Und es könnte natürlich auch ein Hinweis, das ist jetzt Spekulation, aber es könnte natürlich auch ein Hinweis darauf sein, dass es außerhalb ihrer Möglichkeiten war, uns wirklich vollumfänglich aufzuklären über das, was tatsächlich im Hintergrund abläuft.
Wie ein Hilferuf, aber gut, man weiß es nicht. Es ist Spekulation, haben Sie gesagt. Ja, das Stichwort Gain-of-Function-Forschung, also das ist ja, wenn ich das höre, zumindest für mich genau das Gegenteil von Gefahrenkontrolle. Also ja, wenn Medizin zur Waffe verändert wird, sage ich mal. Gibt es dort eine klare Trennung oder ja, ist es eine Grauzone, in der wir uns hier bewegen?
Das ist ganz sicher eine Grauzone. Also Gain-of-Function-Forschung heißt letztendlich jede Art der Manipulation von Erregern, von Keimen, Bakterien, Viren, die die Eigenschaften des Erregers verändern. Zum Beispiel infektiöser macht oder gefährlicher macht. Das ist per se jetzt noch nicht das gleiche wie Biowaffenforschung. Da muss man hier auch trennen. Aber natürlich ist das eine Forschung, die ein gewisses Risiko beinhaltet. Die Auffassung des US-Verteidigungsministeriums, von Fauci, von der Echo Health Alliance und den ganzen Beteiligten, die jetzt in den letzten Jahren in die Öffentlichkeit getreten sind, ist ja, man muss diese Forschung machen, um sich vorzubereiten auf mögliche neue Pandemien. Man braucht diese Gain-of-Function-Forschung. Das ist übrigens etwas, was auch Herr Drosten sagt, um Impfstoffe zu entwickeln. Damit wir uns schützen können vor den gefährlichen Erregern, die möglicherweise entstehen, müssen wir diese gefährlichen Erreger erstmal im Labor züchten, damit wir wissen, wogegen wir uns schützen. Das ist die allgemeine Sichtweise. Das ist aber eine hochriskante Sichtweise, muss man sagen. Denn da, wo Gain-of-Function-Forschung wirklich zu gefährlichen Erregern führt, und das hat es in der Vergangenheit ja gegeben, deshalb gab es ja auch das Moratorium gegen Gain-of-Function-Forschung unter Obama, dort muss extrem sicher gearbeitet werden. Es müssen extreme, transparente Regeln eingehalten werden. Und das passiert eben gerade dann nicht, wenn man international arbeitet, wenn man international zum Beispiel mit Chinesen zusammenarbeitet, bei denen wir wissen, dass in China die Regularien sehr viel lascher sind, auch sehr viel lascher gehandhabt werden, wenn es um solche Dinge geht. Das ist wahrscheinlich auch einer der Hauptmotive, warum überhaupt international geforscht werden kann oder geforscht wird, warum das finanziert wird, weil man im Ausland diese Gain-of-Function-Forschung sehr viel leichter ohne diese Kontrollen durchführen kann, die in Europa oder den USA vorgeschrieben sind.
In den westlichen Medien hören wir ja recht wenig darüber. Wie deuten Sie das, diese Zurückhaltung?
Es ist mein Eindruck, dass hier eigentlich zwei Sichtweisen aufeinanderprallen. Das ist zum einen die Sichtweise, die eher die russische Sichtweise ist. Es gibt Biowaffenlabore auch in der Ukraine, die eine Gefahr darstellen und die Amerikaner verschweigen das. Und auf der anderen Seite gibt es die Sichtweise, das ist alles nur Propaganda, das ist alles eine Verschwörungstheorien und sowas gibt es nicht. Und das sind einfach nur gesundheitsfördernde Maßnahmen, Förderprogramme, die hier laufen. Und ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Aber es ist eine sehr komplizierte Sache. Man darf es nicht einfach nur reduzieren auf, werden hier Biowaffen erforscht oder nicht, sondern man muss sehen, was läuft hier insgesamt eigentlich ab? Wieso kann das Militär, in dem Fall das US-Verteidigungsministerium, eigentlich weltweit so einen Einfluss haben auf die Wissenschaft? Und das ist ja nicht nur das amerikanische Verteidigungsministerium. Wir sehen das mittlerweile auch, zum Beispiel das deutsche Außenministerium hat ähnliche Programme laufen, auch die Briten haben ähnliche Programme laufen, da gibt es auch Studien dazu, da gibt es mittlerweile Veröffentlichungen, zum Beispiel in Kasachstan, wo auf ähnliche Art und Weise biologische Labore ausgestattet werden, Forschungsprogramme gefördert werden. Das Ganze ist eine hochkomplizierte Geschichte, die nicht einfach erklärt werden kann. Und sich auf eine Seite Biowaffen ja oder nein, es ist russische Desinformation oder nicht, zu schlagen, ist hier schwierig. Und ich glaube, es ist einfach zu komplex. Man muss es zu differenziert angehen, als dass die Medien sich damit jetzt wirklich intensiv damit befassen wollen.
Abschließend, müssen wir uns denn Sorgen machen? Also wenn ich das höre als Normalbürger ohne medizinische Fachkenntnisse oder große medizinische Fachkenntnisse, muss ich jetzt Angst bekommen?
Naja, so Angst ist kein guter Ratgeber, aber Sorgen machen sollte man sich schon. Also man sollte sich immer dann Sorgen machen, wenn die Transparenz nicht gegeben ist. Und wie ich schon sagte, das wissenschaftliche Prinzip verträgt sich nicht mit Geheimhaltung. Und wenn wir sehen, dass weltweit, besonders die Amerikaner, aber auch andere Regierungen, gerade Gesundheitsfragen, medizinische Fragen, also militärische Fragen mit medizinischen Fragen vermischen, müssen wir uns Sorgen machen. Wir haben es in der Corona-Zeit ja erlebt, wir haben es alle erlebt, dass hier militärische oder verteidigungspolitische Entscheidungen zusammengefallen sind mit medizinischen Entscheidungen. Ja, es wurde uns ja auch erklärt, wir sind im Krieg gegen eine Pandemie, wir sind im Krieg gegen ein Virus. Die große Sorge, die ich mir mache, ist tatsächlich, dass hier Dinge vermischt werden, dass es einen medizinisch-militärisch-industriellen Komplex geben könnte, bei dem es letztlich um die Umverteilung von Geldern geht und aber auch natürlich nicht um unsere Gesundheit zu schützen, sondern darum im Geheimen Dinge zu tun, von denen wir nichts wissen sollen. Und da würde ich mir Sorgen machen. Angst vor Biowaffen, würde ich sagen, ist vielleicht nicht der richtige Ratgeber. Aber wir haben ja gesehen, man braucht keine echte Biowaffe, um die Welt zum Halten zu bringen. Corona hat es ja gezeigt.
Sagt Dr. Kai Klapproth. Und ich danke ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank.